Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marc Prost von der Wochenzeitung Die Zeit, Ressortleiter Politik und Leiter des Hauptstadtbüros der Zeit in Berlin. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Grüß Gott.
Wir grüßen Sie, meine Damen und Herren, an den Radiogeräten oder wenn Sie uns als Podcast im Ohr irgendwo haben. Und heute gibt es ein ganz besonderes Hallo an alle, die uns zuschauen. Das offene Studio im Deutschlandfunk Kultur. Das heißt, dass Sie mit uns in einer Videokonferenz jetzt gerade sind, sehen, was hier passiert, auch mitdiskutieren können per Chat. Wir sprechen, wie immer, über die Themen des Tages. Marc Prost, ich habe heute Morgen beim Griff in den Schrank so noch schlaftrunken, glaube ich, ganz unterbewusst, intuitiv nach dem roten Pulli gegriffen, weil es ja auch gerade viel um den SPD-Kanzler geht. Sie haben sich einfach für schwarz entschieden.
Na, wir müssten unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass sie den roten Pulli, der ganz hübsch aussieht, mit einem blauen Jackett kombiniert haben. Insofern ist das eine eindeutige SPD-FDP-Kombination, die sie tragen. Und das sagt ja schon viel vielleicht über die Lage im Land aus.
Oh je, jetzt denke ich kurz nach, ob irgendwas an mir auch grün ist gerade. Aber das klären wir vielleicht an anderer Stelle. Die Signalfarbe rot, vielleicht habe ich die auch gewählt, weil sich ja viele gefragt haben, wo ist er denn, dieser Olaf Scholz? Jetzt, wo man so dringend Führung bräuchte in der Corona-Krise. Ich habe eine gute Nachricht. Wir haben ihn gefunden, heute Morgen im Bundestag. Was sein Plan, also was der Ampelplan ist in Sachen Corona, das ist gleich hier unser erstes Thema, heute im offenen Studio. Eigentlich muss man sich dafür anmelden, aber wir wollen mal nicht so sein. Wenn Sie jetzt nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen wollen und mitdiskutieren wollen im Chat und vor allem natürlich, wenn Sie meinen schönen roten Pulli sehen wollen, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio, da ist der Link direkt zu uns. Schönen guten Tag. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf diesen Tag mit Marc Prost, dem Leiter der Politikredaktion bei der Wochenzeitung Die Zeit. Und ich schaue auf Ihre Zeitung heute und sehe Christian Drosten. Großes Bild vom Virologen. Den haben Sie ja schon mal fast zum Kanzler ausgerufen am Anfang der Pandemie. Ist das unser neuer Kanzler, war die Schlagzeile damals. Aber regieren will er ja nicht. Das merkt man im Interview in dieser Woche.
Ja, und insofern die Schlagzeile damals war, das muss man ja auch sagen, und so war es immer gemeint, ein bisschen Augenzwinkern, ironisch zugespitzt. Vielleicht würde man diese Schlagzeile heute auch nicht mehr machen, weil sie zu Beginn einer Auseinandersetzung stand, die wir heute erleben, nämlich sozusagen eine Trennung, eine Spaltung im Land zwischen auch Virologen, auch zwischen denjenigen, die bestimmten Virologen oder den Aussagen bestimmter Virologen glauben oder nicht. Insofern, glaube ich, geht es da gar nicht darum, dass die Politik machen, sondern dass sie die Politik gut beraten. Und da war dieses Interview natürlich zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr interessant, weil bei ihm auch, egal wie man auf ihn blickt und seine Position, natürlich auch der Frust darüber mitschwingt, dass viele Maßnahmen, über die heute auch im Bundestag gesprochen worden sind, dass man diese Maßnahmen hätte früher beschließen können, dass im Grunde der Instrumentenkasten eigentlich da ist. Er ist offen, die Instrumente liegen auf dem Tisch und die Politik hat sie in den letzten Wochen und Monaten nicht angewandt.
Heute im Bundestag, das ist das Stichwort. Wenden wir uns mal dem Mann zu, der sehr wahrscheinlich wirklich unser neuer Bundeskanzler werden wird, Olaf Scholz. Der hat heute Morgen im Bundestag gesprochen, die Corona-Pläne der künftigen Ampelkoalition vorgestellt. Frank Capellan ist für uns im Reichstagsgebäude, hat zugehört, ist immer noch sozusagen in der Nähe der Debatte, ist uns jetzt zugeschaltet. Was haben Sie denn gehört von Olaf Scholz?
Ja, erstmal waren wir froh, dass wir ihn überhaupt gesehen haben. Das hatte ja in den vergangenen Tagen oft schon nach dem Motto, wo ist Bele geheißen, wo ist Olaf Scholz? Der war ja wirklich abgetaucht. Er ist dann den Vormittag über hier im Bundestag gewesen, hat übrigens keinen roten Pulli angehabt, sondern standesgemäß den dunklen Anzug vorgezogen. Er will ja Kanzler werden Anfang Dezember. Und Sie hören das vielleicht im Hintergrund. Mittlerweile ist er wieder gegangen, hat den Platz geräumt für Heiko Maas, den Außenminister, weil der Bundestag gerade über die Situation in Belarus debattiert. Svetlana Tichanowskaja wurde mit Standing Ovations vor einer Stunde etwa hier im Parlament empfangen, also die Oppositionsführerin aus Belarus. Ja, Olaf Scholz hat gewissermaßen, so würde ich sagen, eine Regierungserklärung gehalten, obwohl er ja noch gar nicht regiert. Und ich sagte es, es war der Eindruck entstanden, er sei völlig abgetaucht und Deutschland sei in der Corona-Krise handlungsunfähig. Wir debattieren über eine Impfpflicht für das Pflegepersonal. Dazu kein Wort von ihm. 2G-Regeln, 3G-Regeln am Arbeitsplatz, dazu haben wir wenig gehört. Und es gab ja auch immer die Forderung, er ist ist ja noch Mitglied der geschäftsführenden Bundesregierung. Er ist der Vizekanzler der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und die sollten sich mal äußern und sollten sich mit den Ländern zusammensetzen, um da eine einheitliche Linie jetzt in der Corona-Politik auf den Weg zu bringen. Und da konnten wir beobachten, dass sich die beiden da vor der Rede von Olaf Scholz ausgetauscht haben. Und in der Rede hat er dann auch gesagt, ja, nächsten Donnerstag wird es dieses Treffen, dieses Bund-Länder-Treffen wieder geben. Und Olaf Scholz, das würde ich ganz gern kurz einspielen, hat dann auch erklärt, wenn die epidemische Lage nationaler Tragweite, schlimmes Wort, also der Ausnahmezustand, der dem Bund ermöglicht, bundesweite Corona-Regeln zu erlassen, wenn die abgeschafft wird, dann ersetzen wir das jetzt im Bundesinfektionsschutzgesetz durch Regeln, die die Länder erlassen können.
Auch das muss jetzt geschehen, dass wir die Möglichkeiten nutzen, die mit dem neuen Gesetz verbunden sind. Dort sind den Ländern alle Kompetenzen eröffnet, damit sie differenziert nach den einzelnen Bereichen Entscheidungen treffen können über 3G-Konzepte für den Zutritt zu Gaststätten zum Beispiel, zu Veranstaltungen, zu Geschäften und allen möglichen, aber eben auch zu 2G.
2G, Stichwort, darüber wurde viel diskutiert heute Morgen im Bundestag. Denn man muss ja sagen, da sind sich die Länder vielfach ja überhaupt nicht einig. Da diskutiert gerade Berlin wieder andere 2G-Regeln als Brandenburg. Und das ist ja genau das, was man eigentlich verhindern wollte, was auch die Kanzlerin, die noch amtierende Kanzlerin, verhindern möchte. Sie hat das gestern gesagt, wir brauchen da einheitliche Regeln. Und da stellt sich eben die Frage, ob man das erreichen kann mit der Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes. Ganz kurz noch zum Thema 2G. Noch haben wir diese Notlage von nationaler Tragweite. Noch könnte man eine 2G-Regel flächendeckend erlassen. Aber Stichwort Handlungsunfähigkeit der noch amtierenden Bundesregierung und der kommenden Bundesregierung, passieren wird da wohl in dieser Hinsicht wenig.
Marc Brost hat an dieser Stelle gerade genickt, als Sie gesagt haben, noch könnte man. Lese ich aus diesem Nicken, Herr Brost, auch, dass Sie nicht so ganz zufrieden sind mit dem, was da jetzt angekündigt wurde?
Naja, wir müssen, glaube ich, an der Stelle tatsächlich inhaltlich, das werden wir auch noch tun, darüber reden, was heute beschlossen worden ist von den 3 Parteien, die künftig gemeinsam regieren wollen. Wir sind wahrscheinlich einig, dass viele dieser Maßnahmen, die heute beschlossen worden sind, zu spät kommen zum jetzigen Zeitpunkt, dass man die hätte früher beschließen können und müssen. Und damit sind wir natürlich bei dem überraschenden Fakt, dass wir ja eigentlich immer noch eine Regierung im Amt haben. Und das, was Frank Capellan völlig zu Recht gerade über Olaf Scholz gesagt hat, den Eindruck, den der Kollege vermittelte, Frank Capellan sagte, man hatte den Eindruck, Scholz sei abgetaucht und die Regierung oder Deutschland sei nicht handlungsfähig. Das gilt natürlich für die Bundeskanzlerin erst recht. Ich habe die Bundeskanzlerin, die immer noch die geschäftsführende Kanzlerin ist, in den letzten Wochen als nicht handlungsfähig und handlungsstark vernommen. Und all die Maßnahmen, über die wir jetzt sprechen, Stichwort Bundesnotstandsgesetz oder eine Bundesnotstandsregelung und flächendeckendes 2G, wäre möglich. Also, wir lassen sie da so leicht aus dem Spiel, glaube ich.
Okay, also Sie sagen eigentlich, hey, das wäre jetzt genau noch der Job von Angela Merkel und Jens Spahn?
Absolut. Ich glaube, wenn man über die Bilanz der Ära Merkel spricht, dann darf man die letzten 3 Jahre nicht außen vor lassen. Dazu gehört die Pandemie und die Frage, was eigentlich in den letzten 3, 4, 5 Monaten, auch während des Wahlkampfs oder in diesem Sommer, in der Pandemie geschehen und nicht geschehen ist. Und da finde ich, ist der Wahlkampf keine Ausrede und dass man nur noch geschäftsführend im Amt ist, auch keine Ausrede. Denn das Wort geschäftsführend beinhaltet das Wort führen.
Ja, einerseits ja. Ja, bitte, Frank.
Wenn ich kurz mich einklinken darf, da kommt ja erschwerend hinzu, dass wir einen geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben. Der saß übrigens hinter Olaf Scholz und Angela Merkel heute auch auf der Regierungsbank. Und der hat ja die ganze Diskussion über das Beendigen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite, immer dieses furchtbare Wort, also die hat er ja angestoßen. Und da gibt's auch ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Aber natürlich hätte Merkel da schon viel früher eingreifen müssen. Gestern Abend erst hat sie es getan, nachdem Steffen Seibert, ihr Sprecher, vorgeprescht war. Gestern Abend hat sie gesagt, natürlich wird es jetzt ein Bund-Länder-Treffen geben. Die Frage ist nur noch wann. Und ich würde sagen, das kommt dann schon wieder viel zu spät, nächsten Donnerstag. Da hätten Entscheidungen getroffen werden müssen, 2G. Da hätten Entscheidungen längst gefallen werden müssen in Sachen Impfpflicht oder zumindest täglicher Testpflicht in Seniorenheimen beispielsweise. Denn da war es ja Angela Merkel, die in diversen Abschiedsinterviews gesagt hat, mir tut das Herz weh, wenn ich daran denke, was wir damals alles versäumt haben, damals vor einem Jahr in den Pflegeheimen. Und jetzt macht sich dieses Déjà-vu breit und der Eindruck, dass die Politik aus nichts etwas gelernt hat.
Tja, wobei, wenn ich Ihnen beiden jetzt so zuhöre in dieser Kritik, die könnte man aber auch genauso üben mit Blick auf die vielen Monate vorher, als es noch eine ganz normale Bundesregierung gab. Auch da hatten wir ständig die Situation, dass eigentlich irgendwie das alles im Entscheidungslimbo ganz häufig war. Damals eher in dieser Frage, wer ist zuständig, Bund, Länder. Und es gibt ja ein Wahlergebnis, auch mit einem relativ starken FDP-Ergebnis, die ja auch eine klare politische Rolle eingenommen haben in der Corona-Politik, die man jetzt ja auch ein bisschen ablesen kann, Marc Ross. Ich habe mich ein bisschen gefragt, als wir gerade auch von Olaf Scholz und Ihnen auch selbst gehört haben, wie viel FDP da eigentlich gerade schon mitsprechen muss, eben mit der Ansage, wir probieren das jetzt mal anders als die GroKo-Corona-Politik.
Na gut, die eindeutige FDP-Position ist, dass man auf der einen Seite die Situation der Notlage beenden möchte und auf der anderen Seite weiterhin auf individuelle Entscheidungen setzt und dass eine Impfpflicht weiter abgelehnt wird. Ich glaube aber tatsächlich, und das würde ich gar nicht parteipolitisch bewerten wollen, dass in der Frage, wie bekommt man Menschen von dem überzeugt, was geboten erscheint, und dazu gehört das Impfen sicherlich prioritär, bekommt man Menschen jenseits der Impfpflicht noch überzeugt und gibt es nicht noch Möglichkeiten? Heute wurde ja auch darüber gesprochen, dass man nochmal eine, ja, nochmal ist sogar das falsche Wort, dass man jetzt eine stärkere, richtige Impfkampagne fahren wird, um die Menschen aufzuklären, um noch mehr Menschen auch für die Impfung zu erreichen. Wenn man nicht glaubt, und dieser Meinung wäre ich, dass sozusagen alle, die sich nicht geimpft haben, für das Impfen verloren sind, sondern dass es wirklich auch eine Frage von Information, von Unwissen ist, dass weite Teile der Gesellschaft, die jetzt ungeimpft sind, einfach für Informationen bislang nicht erreichbar waren, dann liegt da noch ein Schlüssel drin. Und ich halte das auch richtig, erst noch alles zu versuchen.
Mhm. Wir sind heute im offenen Studio, das heißt, das Publikum diskutiert hier auch fleißig mit im Chat. Ich schaue da rein und sehe unterschiedliche Stichworte, also auch die Suche zu sagen, wo ist eigentlich das Machtzentrum, aber auch bitte den Wunsch, bitte raus aus der merkeligen Sicherheit, allerdings mit Bedacht. Wenn ich diesen Kommentar aufnehme, Marc Brost, das, was Sie da jetzt von der künftigen Ampel sehen als politischen Plan, ist das ein Plan für Sie? Ist das einer, der erfolgreich sein könnte?
Nee, weil eine Sache fehlt. Das ist dann wiederum etwas, das die FDP im Augenblick nicht mitgehen konnte. Ich glaube aber mitgehen muss. Und da wird wahrscheinlich die Position sich auch dann innerhalb der nächsten Tage, wenn nicht dann doch Wochen, verändern müssen. Ich glaube, wir werden um eine umfassende Testpflicht nicht hinkommen. Das wird im Augenblick noch abgelehnt. Vor allem eben am Arbeitsplatz, eine Testpflicht am Arbeitsplatz weit über die Gesundheitsbereiche hinaus.
Wobei ja dieses 3G am Arbeitsplatz ist ja in the making. Ne? Also das hat man ja vereinbart.
Genau.
Und das ist ja indirekt die Testpflicht auch für den Arbeitsplatz.
Genau, ich glaube, das wird noch deutlicher formuliert werden, weil man dann ja auch die Sanktionierung und so weiter und überhaupt die Frage, wie geht man datenschutzrechtlich damit um, klar macht. Aber das ist für mich im Augenblick der entscheidende Hebel, denn wir wissen ja nun, dass auch Geimpfte das Virus übertragen können. Insofern, um da Sicherheit reinzubekommen, müsste man diese Testpflicht sehr, sehr schnell haben. Und ich glaube, das wird auch noch schneller kommen als bislang gedacht.
Trotzdem, ganz kurz würde ich noch daran erinnern, Corbinian, auf deine Frage antworten. Ich glaube, die FDP hat hier ganz kräftig Druck gemacht, denn die Grünen, die wollten mehr als eine Testpflicht. Annalena Baerbock hat im Wahlkampf mehrfach gesagt, wenn das schiefläuft und wenn die Zahlen so hochgehen in den Pflegeheimen, dann brauchen wir eine Impfpflicht für das Pflegepersonal. Darüber redet jetzt keiner mehr in der Ampel.
Tja, in der Ampel nicht, aber wir werden drüber sprechen, über die Impfpflicht. Das ist ja eine Frage, die jetzt auch wirklich immer wieder im Raum steht. Eine Frage für Sie zu Hause, eine Frage, die ich auch unserem digitalen Publikum heute im offenen Studio stelle und natürlich auch an Marc Brost von der Zeit. Vorher sage ich aber erstmal Dankeschön an Frank Capellan in das Reichstagsgebäude von der Debatte dort zur Corona-Politik, mittlerweile Belarus. 74 Millionen Menschen könnten sich impfen lassen in diesem Land. 60 Millionen sind geimpft. Das macht eine Lücke von 14 Millionen. Was machen wir mit denen? Bisher gilt ja irgendwie so grob gesagt Zuckerbrot und Peitsche. Also das Leben ein bisschen schwerer machen, wenn man nicht geimpft ist. Und vor allem aber die ganze Zeit gut zureden. Das Grundprinzip dabei ist, das ist eine Entscheidung, die jeder selbst treffen darf. Es ist eine individuelle Entscheidung oder vielleicht auch nicht. Und hier kommt jetzt der Zweifel der Ratsvorsitzenden, der neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus.
Ich halte es für wichtig dass Menschen, die die Möglichkeit haben und bei denen nicht eine Krankheit oder eine ganz besondere körperliche Situation vorliegt, dass die sich impfen lassen. Das halte ich nicht für eine individuelle Entscheidung, bei der ich so oder so sagen kann, ich halte es für die Pflicht.
Das ist die moralische Pflicht, würde ich sagen, von der die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus spricht. Ist die Frage, machten wir daraus eine juristische, eine politische Impfpflicht? Marc Brost, Leiter der Politikredaktion der Zeit.
Naja, das Spannende ist ja, also alles, was sie gesagt hat, stimmt. Sie hat gesagt, ich halte es für richtig, dass Menschen sich dass sie sich impfen lassen, weil es solidarisch ist. Und trotzdem ist die Frage, wie bekommt man die Menschen dazu? Und ich würde sagen, wir haben aus welchen Gründen auch immer, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, es in den vergangenen 2 Jahren nicht hinbekommen, die Menschen ausreichend von der Corona-Politik zu überzeugen und ausreichend vom Sinn und Nutzen des Impfens.
Haben Sie Hoffnung, dass man das dann in den nächsten idealerweise 1 bis 2 Monaten schafft?
Ja, absolut. Deswegen, ich gebe das auch nicht verloren. Ich glaube, dass wir eine aufgehitzte Debatte darüber haben und dass wir, und das sage ich, beide Seiten, uns mehr anschreien als zuhören. Wahrscheinlich ist ein gewisser Teil der Bevölkerung, 10%, nicht erreichbar für Argumente. Aber da gibt es noch ungefähr 20%, die erreichbar sind. Und wir reden, und das sind Umfragen und Studien, die das auch zeigen, wir reden von Menschen, die einfach zu wenig wissen, von niedrig gebildeten Menschen, die über die Chancen und auch die Gefahren der Impfung nicht richtig informiert sind. Wir reden von Menschen mit Migrationshintergrund. Wir reden von Schwangeren, die Angst haben, egal STIKO-Empfehlung hin oder her, um ihr neugeborenes Kind. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die man erreichen kann. Ich würde Ihnen gerne ein Bild schildern. Wir sind noch im September durch dieses Land gefahren, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, und haben überall an jedem Laternenmast, in jeder Stadt, in jedem Dorf Bundestagswahlplakate gesehen.
Oh ja.
Mir fehlt die große Impfkampagne in diesem Land, jenseits einzelner Plakate an irgendwelchen Straßenbahnhaltestellen. Mir fehlt der Mut der Regierenden oder von mir aus auch der STIKO, sozusagen wirklich breit, mehrsprachig in bestimmte Wohngebiete, in bestimmte Gegenden zu gehen und Menschen bestimmt anzusprechen. Und wenn ich neben dem Bild noch eine kleine Geschichte erzählen darf, ich habe einen Kollegen bei uns, Jakob Simmang, Arzt und Wissenschaftsjournalist bei uns bei Zeit und Online, gefragt, weißt du, wie es die Spanier hinbekommen haben, weil mich das so irritiert hat.
Die ja eine Impfquote von über 90% haben.
Im positiven Sinne. Und Jakob erzählte mir, dass es in Spanien wohl so gewesen ist, dass man den Impftermin bekommen hat per Brief. Also es hieß nicht, sie sollen sich impfen lassen, sondern es gab einen Brief nach dem Motto, sehr geehrter Herr Frenzel, Ihr Impftermin ist Dienstag nächste Woche. Dann wurde angerufen und nachgefragt, Herr Frenzel, haben Sie den Brief bekommen? Kommen Sie zum Impftermin. Wenn Herr Frenzel dann gesagt hat, ich habe ein bisschen Angst vor der Impfung, dann wurde Herr Frenzel beraten und informiert. Und nach der Impfung wurde Herr Frenzel angerufen, ob er denn bei der Impfung gewesen ist und ob es Nebenwirkungen gab und wie er sich fühlt. Mhm. Was ich mit dieser kleinen Geschichte sagen will, und ich bin sofort am Ende, wenn man die Menschen anspricht, wenn man sie individuell anspricht, wenn man sie mit ihren Ängsten, Sorgen und Nöten, und es gibt ein paar, wenn man die wirklich ernst nimmt, glaube ich, würde man in diesem Land noch was erreichen. Also dieses Sture, die Menschen, die sich nicht impfen lassen, die sind alle für die Impfung verloren. Das glaube ich erstmal nicht.
Ich habe diese Frage ja auch hier unserem Publikum gestellt, unserem digitalen Publikum heute. Habe da unterschiedliche Meinungen. Anja Lose zum Beispiel schreibt, ich war immer gegen eine Impfpflicht, bin aber inzwischen so genervt darüber, dass wir alle eingeschränkt werden, nur weil es Leute gibt, die sich nicht impfen lassen, dass ich meine Meinung geändert habe und dafür bin. Habe ich gerade gelesen, habe Ihnen zugehört, Marc Brost, und habe gedacht, das, was Sie gerade gesagt haben, wenn Sie das vor einem halben, dreiviertel Jahr gesagt haben, hätte ich gesagt, ja, genau. Und ich glaube, an verschiedenen Stellen wurde auch genau das gesagt. Es ist jetzt ein bisschen eine Frage des Tempos und vielleicht auch der Methode. Also ich meine, es gibt ja Länderbeispiele mit Wahlpflicht, Belgien zum Beispiel. Ne? Da hat man am Ende auch nur 90% Wahlbeteiligung. Aber da werden Leute sozusagen sanft hingeschubst, die sich keine großen Gedanken sonst drüber machen. Und es ist vielleicht das viel einfachere Mittel.
Ja, also ja, aber. Also am Ende könnte es sein, dass wir zu einer Impfpflicht kommen, weil sie das letztmögliche Mittel ist. Auch ich bin ja selber auch doppelt geimpft und ich denke auch, warum sozusagen spüre ich oder spürt meine Familie die Einschränkungen des Alltags und warum können sich andere nicht impfen lassen? Warum ist dieses Virus, warum grassiert das noch so? Also dieses Gefühl, dass es auch eine tiefe Ungerechtigkeit gibt, das empfinden ja viele Geimpfte, das kann ich nachvollziehen. Politisch gesehen wird es so kommen, dass wir, ich glaube, irgendwann auch eine Impfpflicht in Deutschland haben werden, weil sie das letztmögliche aller Mittel ist. Auf dem Weg dahin wäre ich froh, noch alle Mittel, wie gesagt, auszuschöpfen. Und um es einmal grosso modo zu bewerten, ja, es ist wie in der gesamten Corona-Politik, seit Ausbruch der Pandemie, wir haben leider ein beschissenes Timing. Also wir hätten eben über das, was wir
wen können wir verantwortlich machen? Die Politik schon, ne? Oder ja, sind wir?
Politik, das ist das große Wir. Das ist natürlich eigentlich sozusagen eine Formulierung, gerade die wir Journalisten auch selten benutzen sollten. In dem Fall muss man einfach sagen, geht es um Ministerpräsidenten und Regierungschefs.
Also, die natürlich Stimmungslagen aufnehmen, eine Müdigkeit, die wir hatten, was diese Corona-Schutzmaßnahmen angeht und dergleichen mehr. Ich würde noch mal ganz kurz gerne auf die Frage kommen der Performance dieser künftigen Regierung, der Ampel. Weil ich mich frage, das war ja das Versprechen auch gerade bei der Ampel, dass sie sagt, wir wollen jetzt nicht einfach nur die Summe aus Kompromissen sein von verschiedenen Parteiprogrammen, sondern Politik auch endlich wieder mit Plan machen. Ja, also mit Konzeption, etwas, was sozusagen ein größeres Versprechen ist. Jetzt habe ich den Eindruck, an dieser Stelle sehen wir aber eigentlich genau, ja, eigentlich die alte GroKo, und nehmen wir dann in der Corona-Frage die Länder mit dazu, also diese Kompromisslogik, die letztendlich immer, wie heißt das so schön, hinter der Lage bleibt.
Ja, also jede Kritik an der Ampel ist berechtigt und trotzdem muss man es, glaube ich, ein bisschen weiter fassen, denn Sie haben ja gerade völlig zu Recht gesagt, da sind dann die Ministerpräsidenten und die Länder mit im Boot. Welche beiden Bundesländer haben im Augenblick die höchsten Inzidenzen? Mhm. Wir blicken auf eine 1000er Inzidenz in einem Landkreis in Bayern, CSU regiert. Und wir blicken auf sehr hohe Inzidenzen in Sachsen, CDU regiert. Damit will ich den schwarzen Peter nicht diesen beiden Parteien zuschieben. Ich will nur zeigen, es ist vielfältiger als Rot, Gelb und Grün.
Nein, was ich meine damit ist eigentlich eher die Politikmethode und auch vielleicht die Frage, wenn wir wieder bei Olaf Scholz sind, wie man rangeht. Jetzt würde ich ihm auch noch anrechnen, dass er natürlich noch nicht Bundeskanzler ist. Kann auch sein, dass es vielleicht sogar noch scheitert. Ja? Also muss man ja auch im Bedacht behalten.
Trotz ihres roten Pullis.
Ja, dann würde ich ihn sofort ausziehen und danach, ja, wer weiß, welche Farbe da zum Vorschein käme. Aber gerade nach diesen 16 Jahren Angela Merkel, ja, dass da einer rangeht und vielleicht einen anderen Politikmodus hat. Jetzt wünsche ich mir nicht unbedingt den Buster-Modus, aber dieses Bedürfnis nach Führung, will er es noch nicht annehmen oder ist er da auch einfach nicht der Typ?
Ich glaube, er will es noch nicht annehmen und da hat er tatsächlich dann, das haben wir vorhin am Anfang besprochen, Rücksicht zu nehmen. Vielleicht nimmt er zu große Rücksicht auf den liberalen Koalitionspartner, den potenziellen liberalen Koalitionspartner. Denn Führung würde bedeuten, tatsächlich bundeseinheitlich jetzt zu agieren, die Möglichkeit einer Notstandsgesetzgebung, ich sage das mal so salopp, tatsächlich zu nutzen, die gibt es ja, bundeseinheitliche Regeln, Frank Capellan hat es vorhin gesagt, man könnte sofort eine Bundesregelung für 2G beschließen. Das hat was von Basta, das hat was von so ab jetzt alles anders. Und wenn das so unerklärt und nach, wie gesagt, 2 Jahren Pandemie auch dann doch relativ überraschend über das Land kommt, könnte das ein schwieriger Start für diese Regierung das werden.
Ein Schock werden. Marc Brost widerspricht mir hier an dieser Stelle und das tun Sie auch im Chat und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie nämlich sagen, das wäre doch jetzt wirklich der erhobene Zeigefinger, wenn wir das mit Pflicht besetzen und man müsse doch besser überzeugen und anders herangehen. Vielen Dank für Ihre Diskussion im Chat, vielen Dank an Marc Brost bis hierhin. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages und sind, jetzt würde ich mal so salopp sagen, bei anderen Dingen, die nicht funktionieren. Lassen Sie sich gleich mal überraschen. Tja, da ruft jetzt hier irgendjemand an und wir gehen einfach mal nicht ran, würde ich sagen. Nee, ist natürlich Quatsch. Aber ich musste heute Morgen an die Menschen denken, die in größter Not die Nummern wählen, die genau dafür da sind, die Notrufnummern 110, 112. Und sie funktionierten nicht in vielen Teilen Deutschlands in den frühen Morgenstunden. Man weiß immer noch nicht, was die Ursache war, aber immerhin mittlerweile ist das alles wieder behoben. Und nichtsdestotrotz, Marc Brost, ich neige selten dazu zu sagen, sowas darf nicht passieren. Aber das darf wirklich nicht passieren, oder?
Nee, wobei in meinem Fall 2 Dinge nicht passieren dürfen. Also was mich persönlich irritiert hat, war, dass ich heute Morgen eine Nachricht aufs Handy bekommen habe, dass die Nummer 110 jetzt wieder erreichbar sei. Und ich dachte, wo war eigentlich die Warnmeldung, dass sie nicht erreichbar ist? Also da fehlte doch irgendwie ein Teil der Warnungen. Aber ernsthaft, nein, also es gibt ein Versprechen des Staates, das ist das des Schutzes und der Sicherheit und das muss zu jeder Zeit erfüllbar sein. Und die Frage, warum funktioniert das nicht, hat womöglich noch eine weitere Dimension. Man könnte ja mal drüber reden, ist denn die Nummer 110 überhaupt auch in Alltagsfällen so schnell erreichbar für jeden die oder der sie braucht. Auch da gibt es ja erschreckende Geschichten.
Da gibt es Geschichten und Erfahrungen. Ich gucke hier gerade mal in unseren Chat im offenen Studio heute. Ludger Wagner schreibt da zum Beispiel, in Berlin ist, sie schreiben Mensch, ich würde jetzt mal Mann sagen, darf ich das übersetzen? In Berlin ist man 3 bis 4 Minuten in der Warteschlange, bis man dort jemanden erreicht. Habe ich persönlich auch schon erlebt. Ich habe mal, das war jetzt kein großes Drama, aber eine Ampel war ausgefallen, direkt vor einem Schwimmbad. Und ich sah ganz viele Kinder, die da irgendwie versuchten, durch den Verkehr über die Straße zu kommen, und rief dann die 110 an. Und nichts, ich habe es mehrfach probiert. Also das ist jetzt alles... ja, so der Bereich, wo man, also ich frage mich mal ganz konkret, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie viele Notfälle da heute Morgen, echte Notfälle, nicht nur so eine Ampel, da nicht behandelt werden konnten, Menschen nicht geholfen werden konnte.
Ich finde das total interessant, diese Geschichte, die Sie gerade erzählen, weil sie im Grunde beide Dimensionen hat. Sie hat die Dimension der Nichterreichbarkeit, da müssen wir, glaube ich, gleich noch drüber sprechen, woran das liegt und was man tun könnte. Sie hat aber auch die individuelle Dimension, denn in dem Augenblick, als Sie mir diese Geschichte erzählten und ich kannte sie nicht, habe ich mir überlegt, hätte ich die 110 gewählt oder hätte ich eine andere Nummer gewählt? Mhm. Also nämlich diese Abwägung, wann ist ein Notfall oder wann ist ein Fall ein Notfall? Und zur Wahrheit gehört, glaube ich, auch, dass die Nummer 110, das hört man jedenfalls aus Berlin, häufiger auch deswegen nicht erreichbar ist, weil zu viele Leute diese Nummer wählen, die in Wahrheit eine andere Nummer hätten wählen können. Polizeistationen sind ja auch so erreichbar. Aber
ich
es bleibt das Grundproblem, dass ich glaube, tatsächlich Notfälle nicht durchkommen.
Hm. Ich habe in der Tat drüber nachgedacht und kannte aber auch diese Berliner Polizeinummer, und die hatte ich auch schon mal angerufen. Und das kann man wirklich gleich lassen.
Aber damit sind wir bei diesem Grundthema, warum ist die Polizei nicht erreichbar?
Genau. Und da sind wir wieder bei diesem Grundthema, Grundvertrauen in die Funktionsfähigkeit des Staates. Also das ist ein sehr kleines, aber sehr, sehr akutes Beispiel. Ich meine, wir haben einen sehr dramatischen Fall gehabt bei dem Terror von Hanau. Da hat der Mann, der die Täterverfolgung aufgenommen hatte, ja versucht, die 110 zu erreichen. Der Notruf funktionierte auch da nicht, ganz konkret in diesem Kreis dort nur. Die Polizei hätte ihm sicher sofort gesagt, hören Sie auf, diesen Mann zu verfolgen, und konnte das natürlich nicht tun. Deswegen gab es ein weiteres Opfer. Also man sieht, das kann sehr extrem sein. Aber im Großen betrachtet, und ich bin heute so ein bisschen im Ampelmodus, wir hatten uns ja auch verabredet, mal ein bisschen darüber zu sprechen, was so die Chancen dieser neuen Regierung sind. Das ist wahrscheinlich eine sehr große Aufgabe, aber wir sehen das ja an vielen Stellen, dass die Schulen nicht vernünftig ausgestattet sind, dass wir bei der Digitalisierung nicht vorankommen. Und ich glaube, das hat so ein, auch bei sehr wohlmeinenden Bürgerinnen und Bürgern, so ein kleines Gift eingespritzt über all die Jahre, dass so eine Enttäuschung, ein Misstrauen entsteht und auch nicht mehr so leicht weggeht.
Naja, und das ist die Hürde, wenn wir es jetzt rein politisch deuten und trotzdem versuchen, gesellschaftlich dann zu unterlegen. Das ist der Punkt, an dem sich die FDP sehr stark bewegen muss. Die FDP war in den Nullerjahren, wie viele liberale Parteien in ganz Europa, wenn nicht in der ganzen Welt, Protagonistin eines Talks, der hieß, der Staat ist zu fett, die Bürokratie ist zu groß, man muss den Staat schlank und gesund sparen. Da war ein bisschen was dran, aber die Folge des Staates schlank und gesund sparen war, dass zu wenig investiert worden ist, dass dieser Staat, der ja wir alle sind, der Staat ist ja kein abstraktes Gebilde, zu wenig Geld bekommen hat und deswegen zu wenig investiert worden ist in diese Bereiche. Lustigerweise haben die gleichen Leute, die dann gesagt haben, der Staat ist zu fett, als sie den Staat dann kaputt gespart hatten, gesagt, seht ihr, der Staat funktioniert nicht, damit ist unsere These bestätigt. Ich glaube, das lässt sich heute nicht mehr halten. Man hört auch aus liberaler Sicht und aus liberalen Kreisen, dass auch hier über eine andere Form von Investitionen nachgedacht wird. Also da hoffe ich einfach auf ein Umdenken, denn Geld am Ende ist da das einfache Mittel, wenn es richtig eingesetzt wird, vernünftig eingesetzt wird. Mhm. Geld ist notwendig, um Sicherheit und Schutz zu finanzieren.
Was Sie sagen, passt zum Kommentar von Hanna hier bei uns in der Sendung im Chat. Das liegt an der in den Himmel gehobenen schwarzen Null. Anderes Thema. In Berlin gibt es heute und morgen eine Konferenz. Diversity, also Vielfalt, gemeinsam für Vielfalt ist das Thema. Und da gibt es wahrscheinlich bei uns allen schnell so eine Idee. Klar, geht um Herkunft, Migration, sexuelle Orientierung und die Frage, wie man Diskriminierung in dieser Hinsicht verhindert. Aber in der Debatte wird jetzt, und ich sage mal in Klammern wieder, ein weiterer Aspekt stärker. Was ist eigentlich mit dem sozialen Hintergrund? Wir haben heute Morgen mit Natalia Neponjascha, Gründerin des Netzwerks Chancen, darüber gesprochen. Und sie hat gesagt, die soziale Herkunft müsste als siebte Dimension, Sie kriegen gleich die Zählung, als siebte Dimension, als Diversity-Faktor anerkannt werden.
Also der Begriff, die siebte Dimension, kommt tatsächlich nicht von uns, sondern von der Karte der Vielfalt, weil sie die soziale Herkunft als letztes aufgenommen haben im Januar. Und davor gab es die sechs anderen Dimensionen, die auch vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland abgedeckt sind. Das sind Nationalität, Geschlecht, körperliche, geistige Fähigkeiten, Religion, sexuelle Orientierung. Und dann kam eben jetzt im Januar auf unseren Druck hin. Wir haben über 2,5 Jahre dafür gekämpft, die soziale Herkunft dazu. Und jetzt kämpfen wir auch dafür, dass die neue Bundesregierung die soziale Herkunft auch ins Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz aufnimmt.
Also, Forderung an die neue Bundesregierung, darüber will ich ja sprechen, weiter hier mit meinem heutigen Gast, Marc Brost, Politikchef bei der Zeit, früher aber auch viele Jahre im Wirtschaftsressort. Herr Brost, Aufstieg aus sozialer Armut, ist das etwas, was jetzt eigentlich auch ein Paradethema sein könnte für eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung?
Absolut, und das muss es, glaube ich, auch. Da würde ich aber sagen, sind die Akteure auch entsprechend vorbereitet und gewarnt. Wir haben in Deutschland immer noch im Vergleich zu anderen marktwirtschaftlichen Ländern eine soziale Marktwirtschaft, aber das Soziale ist kleiner geworden. Dazu gehören viele große und kleine Ungerechtigkeiten, die es im Land gibt, die man geglaubt hat, hinnehmen zu müssen, um das Land, Stichwort Agenda 2010, in den Nullerjahren umzubauen. Ein paar Sachen hat man korrigiert. Ein großes Thema, das den sozialen Aufstieg erschwert, ist das Erben und die Erbengeneration. Es gibt sehr viele Leute, die sehr viel erben und sehr viele, die gar nichts erben. Das zementiert zum Beispiel auch Ungleichgewicht und die Frage einfach, was kann ich meinem Kind mitgeben und wie kann ich gewisse Dinge im Leben finanzieren. Insofern ja, riesen Thema.
Aber auch wenn ich dann diesen konkreten Ansatz da höre, also übers Erbe ranzugehen, etwas, wo man dann schon ahnen kann, diese Regierung wird es wahrscheinlich nicht machen.
Ach, ich weiß nicht, ob sie es machen wird oder nicht machen wird, aber ich glaube, wir müssen diese Diskussion führen. Und ob es dann in dieser Legislatur kommt und in der nächsten, das Stichwort Erbschaftssteuerreform in Kombination auch immer gedacht mit anderen Steuerreformen. Es geht ja nicht darum, irgendwie nur an einem Punkt die Stellschrauben anzuziehen. Vielleicht kann man sie an anderen Punkten lockern. Es geht, glaube ich, um diese generelle Debatte, bei der wir gerade waren. Spielt soziale Herkunft eine Rolle in diesem Land? Und ja, das tut sie. Mhm. Und für viele Menschen zum Nachteil.
Ja, jetzt gibt es hier eine Nachfrage letztendlich mal zu meiner These von, ich weiß es jetzt nicht genau, Herrn oder Frau Tillmann hier bei uns im Chat. Ich habe ja gesagt, es ist schwieriger geworden mit dem sozialen Aufstieg und hier ist erstmal die Frage, war das denn jemals überhaupt möglich? Und da würde ich sagen, ja, da hatten wir bessere Phasen, also da hatten wir so diese klassischen sozialdemokratischen geprägten Aufstiegsjahrzehnte, die 70er Jahre vor allem, wo wir auch gesehen haben, ganz viele Bildungsbiografien haben da ganz neue Chancen bekommen. Wir haben einen Bundespräsidenten, der ein Beispiel dafür ist. Wir hatten mit Gerhard Schröder einen Bundeskanzler, der ein Beispiel dafür ist. Und da frage ich mich manchmal, was ist da passiert, dass dieser soziale Fahrstuhl irgendwie stecken geblieben ist?
Na, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Ich glaube, es ging in den 60er, 70ern, kenne ich nur vom Hören sagen. Ich selbst bin erst 1971 geboren. Da ging es ja darum, erstmal den Menschen Zugang zur Bildung zu verschaffen. Es wurden Universitäten gegründet, flächendeckend im ganzen Land. Und es ging darum, dass viel mehr Menschen Abitur machen und eben auch Bildungsbiografien entstehen, die es davor nicht gab. Aber die Gesellschaft hat sich verändert. Heute ist die Gesellschaft selber ja multipler und diverser geworden. Also nehmen wir mal die ganze Situation von alleinerziehenden jungen Frauen. Das gab es ja in dieser noch sehr konservativ geprägten Bundesrepublik der 60er, 70er Jahre noch nicht in dieser Massivität. Wer kümmert sich heute um diese Frauen, die beides schaffen müssen? Auf der einen Seite ihr eigenes Erwerbsleben zu organisieren und gleichzeitig ihrem Kind oder vielleicht sogar ihren Kindern irgendwie die finanziellen Möglichkeiten auch zu geben und auch die Unterstützung. Da reden wir nicht nur über Geld, Stichwort Hausaufgabenbetreuung und andere Dinge, die Unterstützung zu geben, die Kinder, die ihre Kinder brauchen, damit sie in diesen Fahrstuhl steigen können, in den sie steigen sollten.
Weil Sie gerade sagen, nicht nur Geld. Ich habe den Eindruck, gerade auch mit Blick auf die Sozialdemokraten, was wir gesehen haben im Wahlkampf, was jetzt ja ziemlich sicher auch dann doch Regierungspolitik werden wird, Mindestlohn erhöhen auf 12 Euro, da gibt es eben auch bei der Rentenpolitik mit Stichwort Grundrente viele Instrumente, bei denen ich das Gefühl habe, die kosten Geld. und haben aber häufig eher so Reparaturcharakter. Also die ändern nicht wirklich was an dem Problem von ökonomischen Strukturen, dass wir eben einen Sektor haben, nicht qualifizierte Arbeit. Das ist natürlich angenehmer, wenn man mehr Geld dafür kriegt, aber es ist auch noch kein Aufstieg.
Nein, natürlich nicht. Und deswegen muss das immer in einem Gesamtpaket und in einem Gesamtkontext gesehen werden. Das ist ja auch das, was ich vorhin zum Stichwort Erben und Erbengeneration und Erbschaftssteuer sagte.
Marc Borst im Deutschlandfunk Kultur. Marc Borst ist mein Gast hier in dieser Stunde, der Politikchef der Wochenzeitung Die Zeit. Der wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, haben Sie darunter gelitten, dass Sie so wenig erfahren haben aus den Ampelverhandlungen?
Als Journalist ja, als Bürger fand ich es toll.
Okay. Ist interessant, ne? So diese Zweiteilung, die man da auch manchmal hat, oder?
Mhm. Aber ganz wichtig, sich dessen bewusst zu machen.
Okay. Marc Borst, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den Besuch hier heute im Studio und verabschiede mich von allen, die uns im Radio zuhören oder auch im Podcast, aber ich verabschiede mich nicht von denjenigen, die mit uns hier heute im offenen Studio gemeinsam sind und im Chat schon mitdiskutiert haben. Wir machen jetzt gleich hier eine Redaktionskonferenz. Marc, vielen Dank bis hierhin.
Tschüss.